Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Technikfreunde. Radio DARC begrüßt Sie wieder mit einem spannenden Magazin rund um die Funktechnik. Heute ist es die Ausgabe Nummer 505, die wir für Sie zusammengestellt haben. Ich bin Cordy Farren und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die Sendung mit der Maus ist seit Jahrzehnten eine bei Jung und Alt beliebte Sendung mit Lach- und Sachgeschichten, in der vor allem Erklärvideos für Kinder im Mittelpunkt stehen. Beim diesjährigen Aktionstag Türen auf mit der Maus am 3. Oktober war auch der DARC wieder mit von der Partie. Wir berichten von einer interessanten Funkaktion für Kinder und Jugendliche in Hamburg-Bramfeld. Aber erstmal zum geistigen Aufwärmen sozusagen ein toller Disco-Track aus den 80er Jahren und aus den Beständen unseres Musikspezialisten Bernie, Delta Lima 6 X-Ray Bravo aus Hamburg. Hier ist Roni Griffith und Desire. We'll be right back.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Türen auf mit der Maus bei den Funkamateuren. IOTA Subregionalcamp in Baunatal. Krimifolge Soko Stuttgart mit Funkamateuren als Komparsen und Orlando Hamcation vom 7. bis 9. Februar 2025. Wer schaut nicht gerne hinter Türen, die sonst verschlossen sind, um etwas Unbekanntes zu entdecken? Mehr als 750 davon öffneten sich auch in diesem Jahr wieder beim Aktionstag Türen auf mit der Maus am 3. Oktober. Mit dabei waren auch die Funkamateure des DARC e.V. Das Motto des alljährigen WDR-Aktionstages lautete diesmal »Zusammen tun«. Zahlreiche Aktionen wurden von den Funkamateuren auf die Beine gestellt, so unter anderem im Amateurfunkzentrum des DARC in Baunatal. Hier konnten Kinder ab 8 Jahren Einblicke in den Amateurfunk gewinnen, selbst das Mikrofon in die Hand nehmen und spannende Elektronikbausätze löten. Vom runden Turm des Zentrums aus wurden Funkkontakte in alle Welt geknüpft, dabei kamen auch Verbindungen über Satelliten zustande. Neben dem Amateurfunkzentrum in Baunatal nahmen bundesweit zahlreiche weitere Stationen mit Amateurfunkthema am Maustag teil. Im Deutschen Museum in München etwa konnten sich Groß und Klein an der Morsetaste versuchen. Entsprechenden Erfolg dokumentierte danach ein Morsediplom. Großer Andrang herrschte an den Lötstationen. Hier bekam eine kleine Platine in Form eines Feuerwehrautos, wie es sich gehört, 2 blaue Blinklichter verpasst. Dem Motto des Tages geschuldet, erhielt ein Elefant an seiner Rüsselspitze eine in abwechselnden Farben aufleuchtende Leuchtdiode als Zierde. Stolz steckten die erfolgreichen Jungbastler diese dann in ihre Jacken. Ein Höhepunkt waren die Verwandten der Maus. In 3 Sälen des Museums versteckten sich 5 Fledermäuse in Form von kleinen Ultraschallsendern. Diese konnten von den großen und kleinen Jägern mit Hilfe von speziellen Fledermausdetektoren aufgespürt werden. Auch hier winkte bei einem Jagderfolg das sogenannte Baitering-Diplom. Auch in Hamburg waren die Funkamateure sehr emsig dabei, den jungen Gästen die Faszination der Technik an der Stadtteilschule Bramfeld näher zu bringen. Hören Sie im weiteren Verlauf dieser Sendung eine Reportage hierzu. Letzte Woche fand in der DARC-Geschäftsstelle in Baunatal ein IOTA-Subregionalcamp statt, eines von vielen Events im Jugendjahr 2024. IOTA ist die Abkürzung für Youngsters on the Air und steht für eine internationale Organisation, um jugendliche Funkamateure aus aller Welt zusammenzubringen. Über das lange Feiertagswochenende fanden sich viele Teilnehmer im Amateurfunkzentrum Baunatal ein. Das umfangreiche Programm bestand aus spannenden Vorträgen und Workshops sowie Outdoor-Aktivitäten. Es beinhaltete auch den Maustag am 3. Oktober, bei dem die Rufzeichen Delta Lima 24 Maus, Delta Lima 24 Ente und Delta Lima 24 Elefant von den Jugendlichen aktiviert wurden. Beim internationalen Abend stellten die Teilnehmer ihre Herkunftsländer und Regionen vor. Im Laufe des Camps fanden bereits 3 Mikroballonstarts statt. Die Ballons waren mit Amateurfunk-Nutzlasten ausgestattet, die von den Teilnehmern selbst programmiert wurden. Ergänzt wurde das Programm durch Vorträge von Harald, Delta Lima 2 Sierra Alpha X-Ray über Konteste und Ausbreitung, Bernhard, Delta Mike 6 Bravo Sierra über Notfunk in Deutschland, Nils, Delta Lima 3 November Whiskey über FPGAs sowie Johanna, Delta Juliet 4 Uniform Hotel zum Thema Programmieren mit Python. Alex, Delta Lima 5, Lima Echo Delta, stellte die Technik hinter CubeSats vor. Anfang November 2023 waren einige Funkamateure aus Baden-Württemberg als Komparsen bei den Dreharbeiten zu einer Folge der Krimiserie Soko Stuttgart dabei. Der DARC-Ortsverband Stuttgart stellte dafür Funkgeräte und Antennen als Requisiten zur Verfügung. Am Donnerstag, dem 10. Oktober, wurde die Folge mit dem Titel Schrotti funkt nun im ZDF ausgestrahlt. Bereits einige Tage früher war die Folge in der ZDF-Mediathek zu sehen und ist noch für weitere 2 Wochen dort abrufbar. Der Orlando Amateur Radio Club veranstaltet vom 7. bis 9. Februar 2025 die 78. jährliche Orlando Hamcation. Veranstaltungsort sind die Central Florida Fairgrounds and Expo Park in Orlando, Florida, USA. Die Hamcation ist die zweitgrößte Amateurfunkkonferenz in den USA, deren erste Veranstaltung auf das Jahr 1946 zurückgeht. In diesem Jahr verzeichnete man mit 25.321 Teilnehmern einen Besucherrekord. 2025 wird mit fast 100 Anbietern vor Ort für jeden etwas dabei sein. In über 42 Foren besteht die Möglichkeit zur Fortbildung. An drei Tagen haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, Amateurfunk-Lizenzprüfungen für die US-Klassen Technician, General und Extra abzulegen. Die Hamcation-Webseite bietet benutzerfreundliche Funktionen und ein Ticket-Kaufsystem. Wer teilnehmen möchte, kann jetzt Online-Tickets, Swap-Tische und Stellplätze für den Verkauf aus dem Fahrzeug buchen und Wohnmobilreservierungen vornehmen. Ebenso finden sich dort auch Informationen zu Hamcation-Aktivitäten, Anbietern und Rabatten für Partnerhotels. Weitere Informationen zu Orlando Hamcation erhalten Sie, wenn Sie Hamcation auf Facebook, Instagram oder X folgen oder die Webseite www.hamcation.com besuchen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Weiter geht's mit einem wirklich tollen Titel von Emmylou Harris und Mark Knopfler. Er passt zu Recht zur momentanen Stimmung in der Radio DARC-Redaktion. Es ist geplant, den Kurzwellensender in Moosbrunn bei Wien in Kürze zu schließen, über den wir seit Jahren unsere Sendungen verbreiten. If this is goodbye, heißt es da, und es könnte leider sein, dass das bald auch für uns gilt. Aber hören Sie selbst.
This is our glory.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Erkennen Sie diese Intro-Melodie? Nun, diese Titelmelodie kennt natürlich jedes Kind, kennt jeder Erwachsene. Das ist die Sendung mit der Maus, ein seit Jahrzehnten bei Jung und Alt beliebtes Fernsehprogramm mit Lach- und Sachgeschichten, in der vor allem Erklärvideos für Kinder im Mittelpunkt stehen. Wer macht das nicht gerne? Türen öffnen, die sonst verschlossen sind, um etwas Unbekanntes zu zeigen. Genau diese Möglichkeit bot auch in diesem Jahr wieder der Aktionstag Türen auf mit der Maus am 3. Oktober. Junge Menschen sollten hier die Faszination von Dingen erleben können, die im Alltag nicht so offensichtlich sind. Mit dabei war auch wieder der Deutsche Amateur-Radio-Club und bei den Funkamateuren gab es durchaus so manches zu entdecken. In der Hamburger Stadtteilschule Bramfeld hatte der ansässige DARC-Ortsverband eine Funkstation aufgebaut. Insgesamt kamen rund 120 Kinder mit 180 Eltern zum Event, um verschiedene Aktivitäten wie Elektronik basteln, Morsen und Funken zu erleben. Aufgefallen ist uns ein junger und sehr engagierter Besucher namens Julian, gerade einmal 11 Jahre alt. Unser Mitarbeiter Uli Fenner, Delta Lima 2, Echo Papa, hat sich mit ihm unterhalten.
Hier ist Delta Lima 2, Echo Papa in der Stadtteilschule in Bramfeld und ich habe hier einen netten Gesprächspartner, der sich gerne mal selbst vorstellt.
Julian aus Hamburg-Bamberg, ich bin 11 Jahre alt.
Das ist ja hochinteressant. Du gehst also auf die Schule und du bist 11 Jahre. Was machst du denn heute hier in Bramfeld?
Also, ich guck halt immer gerne Maus, seitdem ich schon 2 bin. Und ich war halt schon letztes Jahr hier, weil Maus-Türöffner-Tag ist. Und das habe ich halt gehört und gehört wieder, dass es hier wieder auch ist. Und deswegen bin ich halt auch dieses Jahr gekommen und nächstes Jahr komme ich auch wieder. Ja, bringt Spaß halt.
Was wird denn heute hier gezeigt?
Der Amateurfunk und das finde ich sehr interessant. Ich habe schon eine Fuchsjagd gemacht, da habe ich eine tolle Mütze gekriegt und meine Mama einen Anstecker. Man kann hier morsen, man kann hier mit anderen Menschen aus der ganzen Welt funken, naja, eigentlich aus der halben Welt. Ich habe gerade mit Teneriffa und Wales gefunkt schon, das war interessant.
Das heißt, die Funkerei hier ist eine Möglichkeit, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Das hast du schon getan.
Oh ja, mit 2 anderen Leuten und den Gerald aus Wales, mit dem habe ich schon letztes Jahr gesprochen. Das fand ich cool.
Das heißt, du hast jemanden wieder getroffen, den du letztes Jahr schon mal gesprochen hast?
Ja, das finde ich toll.
Das ist ja interessant. Die Welt ist also klein anscheinend, wenn du die gleichen Leute wieder triffst. Oder wie siehst du das?
Also ich sehe das halt so, dass man, naja, wie soll ich sagen, man funkt halt und dann gibt's halt so die lizenzierten Funker und die haben halt ihre Station und dann funken die vielleicht auf der gleichen Frequenz und ein bisschen Glück trifft man sich dann halt oder man funkt halt rein, guckt da, ob da jemand ist, dann hört er das, und so kommt man dann halt ins Gespräch und das ist halt nur eigentlich ein Zufall, außer man verabredet sich irgendwann mal auf einer bestimmten Frequenz um eine bestimmte Uhrzeit irgendwo, ja.
Wieso ist denn das ein Zufall? Mit deinem Handy kannst du doch gezielt deine Tante oder deine Mutter oder deinen Vater anrufen. Wieso geht das bei Funken nicht so?
Also beim Funken ist das halt, dass beim Handy, da hat man, geht ja über Nummern, über fest eingespeicherte Nummern, die an bestimmte Leute gehen. Beim Funken ist das eigentlich immer so, da gibt's halt so Wellenfrequenzen und halt welche Frequenz schlagen die Wellen halt schneller oder langsamer? Das ist halt auch wie beim Licht von der Sonne aus. Und mit dem Prisma kann man das halt dann zeigen. Und beim Funken, dann stellt man halt die Frequenz ein. Und auf die Frequenz kann eigentlich jeder gehen, weil halt die Frequenz öffentlich sind. Deswegen ist es halt Zufall.
Das heißt also, im Hintergrund könnten sehr viele Leute zuhören, wenn du mit einem Freund von dir auf der Welt sprichst. Beim Handy ist das ja anders. Würde dich das stören, wenn viele Leute im Hintergrund zuhören?
Also eigentlich würde es mich nicht stören, weil ja, es kommt drauf an, was man halt erzählt und es kommt auch auf die Leute an und ein Handy, wenn die CIA kann theoretisch auch dein Handy abhören, also so ist das halt nicht, ne?
Okay, die wollte ich jetzt mal außen vor lassen. Wir machen ja Amateurfunk. Und der Amateurfunk hat ja ganz andere Ziele, wie zum Beispiel das Telefonieren mit einem Handy. Was sind denn die Ziele vom Amateurfunk?
Also beim Amateurfunk, das Amateur, es gibt halt Berufsfunk, und Amateurfunk ist eher so eine Art Hobby. Da macht man halt so als Hobby, man guckt halt mit anderen Leuten, guckt, wie die drauf sind, guckt, was in der Welt los ist. Und das ist halt so eher das, was der Amateurfunk macht.
Baut man seine Geräte und seine Antennen selber oder kauft man die?
Also es gibt bestimmt sicherlich Leute, die sie selber bauen, aber im Regelfall kauft man die irgendwo für teuer Geld.
Gibt es denn alle Leute, die Funkgeräte selber bauen dürfen oder dürfen das nur lizenzierte Funkamateure?
Also eigentlich kann jeder ein Funkgerät selber bauen. Man muss halt nur eine Lizenz haben, um damit funken zu dürfen. Außer man macht halt so eine bestimmte Frequenz, diese öffentliche Frequenz. Aber dann darf man irgendwie nur so eine bestimmte Reichweite haben.
Da wirst du dich also noch mit befassen, merke ich gerade. Willst du denn später auch mal einen Amateurfunk machen?
Vielleicht, also könnte ich mir vorstellen, weil mir bringt das auch Spaß und ich bin halt auch sehr neugierig und deswegen, ja.
Ich hatte vorhin gesehen, dass du bei der Morse-Taste deinen Namen eingegeben hast. Macht das Morsen dir denn Spaß?
Ja, Morsen bringt mir Spaß. Mein Papa hat auf seinem Handy auch eine App, wo man morsen kann. Und Morsen, das ist halt zum Beispiel, man kann auch theoretisch, wenn man jetzt irgendwie, man kann ja auch, wenn man ein Rohr hat aus Metall, dann kann man ja irgendwie gegenklopfen, die Zeichen machen. Also da braucht man nicht unbedingt eine Antenne für gute Antenne jetzt. Wenn man generell über weite Strecken funken oder morsen möchte, dann ist das halt schon besser. Auf die Titanic haben die ja auch immer nur gemorst, weil da gab es damals den Sprechfunk noch nicht. Und deswegen war Morsen halt das Erste. Aber man kann auch theoretisch, sieht man auch im Film The Addams Family, im Hand kann ja da nicht sprechen, da nimmt's halt den Löffel und klopft auf den Tisch und morst halt so.
Okay, das ist eine Möglichkeit. Da hast du sicherlich das schon gut beobachtet. Hast du denn später auch mal Lust, mit Morse-Telegrafie deine Gespräche mit anderen Funkstationen zu führen?
Also wahrscheinlich, wenn ich einen Morse-Apparat hab und damit rummorsen darf, dann würde ich das wahrscheinlich als Hobby machen, wenn ich mal Langeweile habe oder Lust drauf habe. Oder so an Weihnachten, fröhliche Weihnachten morsen an irgendwelche Leute auf der ganzen Welt.
Du hast heute verschiedene Stationen hier in der Stadtteilschule in Bramfeld besucht. Welche Station hat dich denn hier besonders begeistert?
Also ich fand cool das Löten. Da habe ich so von der Sendung mit der Maus den blauen Elefanten gelötet. Der hat eine Lampe auf dem Rüssel und die macht immer andere Farben. Die kann man dann ein- und ausschalten, aber man muss da halt lange anstehen. Funken bringt auch Spaß, weil man damit an Leuten funken kann. Morsen ist natürlich auch total cool, weil das hat auch so was Historisches und ich liebe Historik. Und die alten Funkgeräte gucken, fand ich auch total spannend. Die Fuchsjagd, wo man die Peilsender gesucht hat, fand ich auch toll, weil da habe ich eine tolle Mütze gekriegt und ich hatte schon so einen Mausstecker und den hat meine Mama jetzt auch. Also irgendwie finde ich alles toll und das Essen natürlich. Lecker, lecker, lecker.
Ich schließe aber aus deinen Worten, dass du hier verschiedene Sachen gesehen hast, die dich einfach interessieren und die du auch später mal in irgendeiner Form weitermachen möchtest. Ist das richtig?
Oh ja.
Okay, Julian, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das nette Gespräch.
Ja, vielen Dank auch für das tolle Gespräch. Und ihr lieben Zuhörer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Egal wann ihr das hört, egal aus welchem Land ihr das hört. Tschüss, auf Wiedersehen, bye bye, servus und auf Wiedersehen.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
ET wird jetzt auf UKW gesucht. Es gab ja schon länger die Suche nach außerirdischen Intelligenzen, SETI. Bislang fand das eher im optischen und im Mikrowellenbereich statt, beispielsweise am eingestürzten Arecibo-Radioteleskop. Nur Marconi glaubte einst, im VLF-Bereich Signale vom Mars zu empfangen, aber das war ganz am Anfang der Rundfunktechnik, als er im oberen hörbaren Bereich Spherix empfangen hat, die bekanntlich in der Erdatmosphäre entstehen. Es gibt aber auch einige Radioteleskope inzwischen, die im UKW-Bereich und sogar noch im höheren Kurzwellenbereich aktiv sind. Beispielsweise das SKA Low Array, das von 50 bis 350 MHz empfängt, darüber haben wir ja mal gesprochen. Auch LOFA in den Niederlanden empfängt von 10 bis 240 MHz. Da lässt man dann das UKW-Rundfunkband aus, da hier sowieso keine schwachen Signale aus dem All empfangbar wären. Diese Systeme werden bislang ausschließlich für radioastronomische Blicke in die Vergangenheit des Universums genutzt. Es gibt aber noch ein drittes solches System, das Murchison Wildfield Array MWA in Australien. Das empfängt von 70 bis 300 MHz und im Gegensatz zu den beiden anderen wird dort eben ähnlich wie seinerzeit in Arecibo auch nach extraterrestrischen Funksignalen aus anderen Galaxien gesucht. Also schaut man inzwischen doch wieder, ob irgendwo ET funkt. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. DARC Radio, your
favorite station. Making somebody happy is a question of give and take.
Wenn es darum geht, Amerika und Europa erstmals schnell über den Atlantik zu verbinden, dann denkt man entweder an den Flug von Charles Lindbergh am 21. Mai 1927 oder als Funkamateur an die Funkverbindung von Marconi am 12. Dezember 1901. Doch der erste Nonstop-Direktflug per Flugzeug über den Atlantik war bereits am 14. Juni 1919 durch John Alcock und Arthur Witten Brown und vor den Funkwellen kreuzten bereits Tiefseekabel den Atlantik. Erstmals sollte ein solches Transatlantikkabel 1857 verlegt werden, doch es riss immer wieder. Am 5. August 1858 klappte es endlich, doch hielt das Kabel infolge Fehlbedienung keine 4 Wochen. Man hatte immer mehr Spannung darauf gegeben, um vermeintlich die Übertragung sicherer zu machen, und dann ist es durchgeschlagen. Erst 1866 lag schließlich ein Kabel, das länger Bestand hatte. Kurzwelle und Satellitenfunk übernahmen später die transatlantische Kommunikation, doch angesichts immer größeren Kommunikationsbedarfs, sowohl was das Datenvolumen betrifft als auch die Reaktionszeit, ist man inzwischen wieder zum Seekabel zurückgekehrt, in Glasfasertechnik. Über das Verlegen der ersten Unterseekabel gibt es den lesenswerten Roman Rausch von John Grissomer, kriegt man gebraucht unter Umständen noch im Handel. Und nun eine Dokumentation auf Arte TV, die bis Ende Januar 2025 in der ARD Mediathek abrufbar ist, unter dem Titel Abenteuer Tiefseekabel. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo, liebe DX-Freunde und Funkamateure. Eine düstere Nachricht erschütterte vergangene Woche die Hörerschaft von Radio DARC. Der Kurzwellensender Moosbrunn bei Wien erwägt, zum Jahresende 2024 seinen Betrieb einzustellen. Obwohl eine endgültige und offizielle Entscheidung seitens der Geschäftsleitung der österreichischen Rundfunksender GmbH noch nicht gefallen ist, scheint zumindest ein kostendeckender Weiterbetrieb der Sendeanlage von 2025 an nicht mehr möglich. Hintergrund ist, dass sich der religiöse Programmveranstalter Adventist World Radio dazu entschlossen hat, noch im Oktober 2024 seine Sendungen auf Kurzwelle komplett einzustellen. AWR war bisher der wichtigste Mieter der Sendeanlagen in Moosbrunn. Da es völlig unrealistisch ist, einen Nachmieter zu finden, der Sendezeit in vergleichbarem Umfang bucht, lohnt sich ein Weiterbetrieb des Kurzwellensendezentrums einfach nicht mehr. Diese wirtschaftlichen Zwänge hätten auch massive Auswirkungen auf Radio DRC, denn unsere Hauptsendung jeden Sonntag um 11 Uhr kommt seit fast 10 Jahren von eben diesem Kurzwellensender aus Wien. Ein gleichwertiger Ersatz ist kaum noch zu finden. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass ich Ihnen das Kurzwellensendezentrum Moosbrunn noch einmal genauer vorstelle, bevor es vielleicht für immer in Vergessenheit gerät. Die 1600 Einwohner zählende Gemeinde Moosbrunn liegt in Niederösterreich südöstlich von Wien und ziemlich genau 22 Kilometer von der Stadtmitte der österreichischen Hauptstadt entfernt. Seit Ende der 50er Jahre kaufte der österreichische Rundfunk in eben jenem Moosbrunn ein rund 80 Hektar großes Gelände zum Bau einer Kurzwellensendeanlage. Das Gelände am Ortsrand ist sumpfig mit einer Reihe von Feuchtwiesen. Für die Ausbreitung von Kurzwellensignalen ist dieser Umstand ideal. Zunächst erfolgte die Verlegung von 5 alten Kleinsendern, über die seit etwa 1950 Kurzwellensendungen ausgestrahlt wurden, vom bisherigen Standort Biesamberg nach Moosbrunn. Die Sender waren zunächst in einer provisorischen Baracke untergebracht, nahmen aber kurz vor Weihnachten 1959 den regulären Programmbetrieb auf. Ein neu bestellter 100-Kilowatt-Sender ging im September 1960 in Betrieb. Zunächst wurde dieser Sender allerdings gedrosselt auf 50 Kilowatt betrieben, da die örtliche Stromversorgung nicht mehr hergab. Als Antenne fungierte eine ebenfalls neu errichtete Reusenantenne für Rundabstrahlung. Ab 1961 kamen Rhombusantennen für Richtungsabstrahlungen mit 5 Abstrahlwinkeln nach Übersee in das Antennenrepertoire hinzu. Im Herbst 1964 begannen die Bauarbeiten für ein dauerhaftes Sendergebäude. Nach langfristiger Planung sollte das Gebäude für einen späteren Ausbau der Anlage bis zu 10 Sender fassen können. Die Betriebsaufnahme der beiden ersten Sender von je 100 Kilowatt Leistung in diesem neuen Gebäude erfolgte schließlich am 1. Mai 1966. Es steht übrigens bis heute. Die 50 Kilowatt Sender aus der provisorischen Baracke übersiedelten ebenfalls in das neue Haus und wurden auf 100 Kilowatt aufgerüstet. Zu Jahresbeginn 1969 schließlich nahm ein 4. Sender mit 100 Kilowatt Leistung den Betrieb auf. In den 80er Jahren erfolgte ein weiterer Ausbau. Das war die Hochzeit des Kalten Krieges und damit auch der Kurzwelle. 3 neue, sehr leistungsstarke Antennenanlagen wurden errichtet. Das war eine Drehstandantenne, ein Doppelwandvorhang und 2 Quadrantantennen. Diese sind bis heute in Betrieb und senden seit fast 10 Jahren jeden Sonntag um 11 Uhr Radio DRC aus. Auch bei den Sendern wurde massiv aufgerüstet. 2 500 Kilowatt Anlagen der Firma Telefunken gingen in den 80er Jahren an den Start und verbesserten die Empfangsmöglichkeiten von Radio Österreich International erheblich. Zu Jahresbeginn 1993 wurden die 4 alten 100 Kilowatt Sender abgeschaltet. 2 der alten 100-Kilowatt-Sender aus den 60er Jahren standen jedoch ab diesem Zeitpunkt nur als Ersatz bei Wartungsarbeiten und als Reserve im Störungsfall zur Verfügung. Im September 2000 erfolgte die letzte große Renovierung der Anlage und 2 neue 100-Kilowatt-Sender des Herstellers Tromcast gingen in Betrieb. Diese Sender sind mit einer Puls-Stepp-Modulation ausgestattet und erlauben auch digitale Ausstrahlungen. Eine dieser modernen Anlagen wird jeden Sonntag für Radio DAC genutzt. Die 500 Kilowatt Sender wurden im Zug der Umbauten in ihrer Leistung auf 300 Kilowatt reduziert, um die Belastung zu senken und die Lebensdauer zu erhöhen. In diesem Zustand befindet sich die Sendeanlage seitdem. Zum 1. Juli 2003 wurde Radio Österreich International eingestellt. Stattdessen wurde dann einfach das erste Inlandshörfunkprogramm des ORF auf Kurzwelle übertragen. Die Sendezeiten für diese Aussendungen wurden im Lauf des Jahres immer weiter zusammengestrichen. Für Europa wird auf 6155 kHz nur noch morgens ab 7 Uhr für maximal 80 Minuten gesendet. In den vergangenen Jahren wurden die Sender in Moosbrunn vor allem für andere Radiostationen vermietet, eben auch an uns, an Radio DARC. Die kurzen Ö1-Übertragungen erfüllen nur noch eine Alibi-Aufgabe, denn der Betrieb des Sendezentrums ist daran geknüpft, dass die Anlagen auch für einen österreichischen Auslandsrundfunk genutzt werden. Seit mehreren Jahren ist Moosbrunn jedoch umstritten, auch politisch. So erwog die örtliche Bürgerliste Moosbrunn im Jahr 2012 eine Bürgerinitiative gegen den Sender zu starten. Man störte sich daran, dass dieser angeblich im großen Stil Hochfrequenzverschmutzung betreibt. Auch seitens der Betreibergesellschaft URS wird der endgültige Sendeschluss in Moosbrunn seit Jahren immer wieder angekündigt. Passiert ist bislang aber nichts dergleichen, sieht man einmal von der Sprengung einer Antenne ab, die ohnehin nicht mehr aktiv genutzt wurde. Im Zug der Strompreiskrise Ende 2022 infolge des Ukraine-Konflikts wurden die beiden 300 Kilowatt Telefunkensender für immer außer Betrieb genommen. Am 31.12.2022 wurden sie letztmals für eine zweistündige Abschiedssendung von SM Radio Dessau genutzt und nach knapp 40 Jahren endgültig abgeschaltet. Wie es mit Moosbrunn nun weitergeht, kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Ein formeller Beschluss für das Ende der Anlage scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Und in wenigen Wochen könnte in Moosbrunn dann wohl für immer das Licht ausgehen. Schade, eine weitere Ära ginge damit unwiderruflich zu Ende. Eva Maria, DG9 MFG. DARC Radio, your favorite station.
Ist es wirklich vorbei? Ist es wirklich zu spät? Jetzt wirklich so weit, dass es zu Ende geht. Ja, ist es wirklich vorbei? Ich kann's einfach nicht glauben. Was ist los mit uns zwei? Was ist mit unserem Traum? Was du nun? Wie es am Anfang war. Jede Nacht ganz fest in deine Arm. Doch jetzt drehst du einfach um, gute Nacht. Ich lieg wach und denk noch lange nach. Ist es wirklich vorbei? Ist es wirklich zu spät? Ist es wirklich so weit, dass es zu Ende geht? Ja, ist es wirklich vorbei? Ich kann's einfach nicht glauben. Was ist los mit uns zwei? Was ist mit unserem Traum? Wir waren uns doch früher Mäus und nah. Du entfernst dich von mir Jahr für Jahr. Tag für Tag mach ich mir große Sorgen. Hab ich die denn wirklich schon verloren? Ist es wirklich vorbei? Ist es wirklich zu spät? Ist es wirklich so weit, dass es zu Ende geht? Ja, ist es wirklich vorbei? Ich ganz einfach nicht glauben. Was ist los mit uns zwei? Was ist mit unserem Traum?
Der Deutsche Amateur-Radio-Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Der Herbst ist da und die aktuellen Tage stehen wieder im Zeichen vieler interessanter DX-Expeditionen. Aktiv sind derzeit unter anderem Teams aus Namibia, Ruanda, Nauru, Rotuma, Neukaledonien, Spitzbergen und Fernando de Noronha, um nur einige der seltenen Vögel zu nennen. Zugute kommen ihnen ganz ordentliche Ausbreitungsbedingungen im Sonnenfleckenmaximum. Unser Spezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC, hat die genauen Details zum aktuellen Funkwetter.
Die Sonnenaktivität hat während der Woche wieder abgenommen. Der solare Flux liegt inzwischen wieder unter 250 Einheiten. Das liegt am Verschwinden einiger aktiver Regionen Richtung Sonnenrückseite. Das Hauptthema der letzten Woche war aber, was der Sonnenwind mit dem Erdmagnetfeld anstellt. Für das letzte Wochenende standen ja alle Signale auf starker Magnetsturm infolge des X9-Flares vom Donnerstag zuvor. Erstmal passierte aber gar nichts. Erst am Sonntagnachmittag wurde es etwas unruhig. Im Laufe des Montags nahm die Unruhe immer mehr zu. Es stürmte bis weit in den Dienstag hinein ordentlich mit einem K-Index bis 6 und Aurora bis Norddeutschland. Der Kurzwelle tat das gar nicht gut. Einer höchsten Muff über Mitteleuropa von 45 MHz am Montag folgte am Dienstag eine von knapp 18 MHz. 20 Meter öffnete erst am späten Vormittag und das 17 Meter Band hatte richtige Probleme. 15, 12 und 10 Meter waren ganz abgemeldet. Am Mittwoch öffnete 10 Meter dann wieder leidlich. Am Donnerstag war alles schon wieder fast normal. Und dann bekam die Ionosphäre den nächsten heftigen Dämpfer verpasst. Denn am Mittwoch zündete auf der Sonne gleich das nächste X-Flare, diesmal ein X1,8. 14 Stunden später nochmal ein X1,4 und kurz vor Ende des Tages dann noch ein M8. Das X1,8-Flare war besonders auffällig, denn die auslösende aktive Region 3848 lag fast perfekt Richtung Erde. Es erzeugte einen Full-Halo-CME, einen koronalen Masseauswurf, bei dem aus unserer Perspektive die ausgestoßene Materie einen Ring um die Sonne bildete. Das ist ein sicheres Indiz dafür, dass die Plasmawolke geradewegs auf die Erde zufliegt. Überdies war sie mit 1900 km pro Sekunde außergewöhnlich schnell unterwegs. Da kam also schon wieder was auf uns zu und das auch noch richtig flott. In gerade mal 37 Stunden brachte die Materie die 150 Millionen Kilometer zur Erde hinter sich und am späten Donnerstagnachmittag ging die Sause dann los. Die Geschwindigkeit des Sonnenwinds verdoppelte sich auf knapp 800 Kilometer pro Sekunde und das interplanetare Magnetfeld zeigte stramm nach Süden. Damit war angerichtet. Wieder schossen die Magnetometer in die Höhe. Diesmal ging es zunächst bis K7, später sogar K8 und dann K9. Und die Polarlichter reichten noch weiter südlich. Die Kurzwellenausbreitung war damit am Donnerstag und Freitag erneut ziemlich im Eimer. Obendrein löste dieses Flair einen solaren Strahlungssturm aus, ein sogenanntes Protonenereignis, das die Signalwege über die Polargebiete bis 15 MHz schloss und darüber stark beeinträchtigte. Das ist auch an diesem Wochenende noch nicht ganz überstanden. Puh, das war eine ordentliche Packung. Die Region 3848 beginnt nun abzubauen. Es sieht also so aus, als hätte die Achterbahnfahrt vorerst ein Ende und für die nächste Woche dürfen wir ein paar deutlich ruhigere Tage erwarten. Dies zwar bei weiter rückläufiger Sonnenaktivität, aber dafür erneut mit einer Muff, die bereits kurz nach Sonnenaufgang über 30 MHz ansteigt. Damit sind alle oberen Bänder wieder tagsüber geöffnet. 15 Meter bleibt bis 20 Uhr UTC nutzbar, 20 Meter bis weit in die zweite Nachthälfte hinein. Zwar besteht mitten im solaren Aktivitätsmaximum immer ein Risiko für Störungen durch Flares und Magnetstürme, aber es sollte grundsätzlich auf allen Bändern gut aussehen für die anstehenden Expeditionen und für den Worked All Germany Contest am nächsten Wochenende.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.